Guten Morgen, liebe Täuflinge zuerst, dann ganz lieb, seid alle Gäste gegrüßt, die heute hergekommen seid aus diesem schönen Anlass, aber genauso auch die liebe Gemeinde hier vor Ort und auch auf den Übertragungsgeräten. Ich darf euch auch sehr herzlich grüßen. Wir dürfen oder durften in der Vergangenheit sehr viele Taufen mittlerweile miteinander feiern, hier in diesem Gemeindehaus viele Taufen durchführen. Und es ist wirklich was Besonderes. Es ist eine Gnade Gottes, dass er uns so zahlreich an diesem Zeugnis teilhaben lässt und wir nur Teil davon haben dürfen. Und in der Regel ist es so, dass nicht nur Geschwister unserer Gemeinde und Kinder unserer Gemeinde an der Taufe nehmen, sondern auch meistens, fast bei jeder Taufe, auch Geschwister in der Online-Gemeinde, so würde ich sie nennen, auch dabei sind. Und das freut mich ebenfalls sehr, dass wir auf diese Art und Weise den Geschwistern dienen dürfen, auch hier vor Ort. Es ist mittlerweile mehr als einem Jahr her, ich habe nochmal nachgeschaut, das war im März 2023, bekam ich eine E-Mail von einer jungen Frau und das war weniger eine E-Mail als mehr als ein Zeugnis. Ich habe dieses Zeugnis gelesen und war sehr bewegt von diesem Zeugnis. In diesem Zeugnis stand, dass diese junge Frau sich dafür sehr bedankt hatte für die Seminare und für die Predigten, dass sie eine schwere Krankheit hat und eigentlich so auf den Tod hinlebt. Und diese Predigten und Seminare haben ihr Freude gemacht auf dem Himmel und ihr eine Kraft geworden sind. Und sie schrieb mir, sie schreibt es nicht, um Mitleid zu bekommen, sondern einfach einen Dank auszusprechen. Und das hat mich sehr, sehr bewegt. Und ich bin sehr froh, dass nach einigen Nachrichten, Schreiben und auch Telefonate und auch Besuch vor Ort, dass diese junge Frau heute da sein kann und nicht einfach nur unseren Gottesdienst miterleben darf, sondern dieses Zeugnis ihres Glaubens an Jesus Christus in der Taufe bezeugen kann. Johanna aus Singen ist heute da. Sie hat ihre Familie mitgebracht, aber nicht nur ihre Familie, auch gleich eine Freundin mit, die Loredana. Ich vertausche immer auch deinen Namen da. Ich setze die Buchstaben immer unterschiedlich hin. Die Loredana ist auch mit dabei. Ihr seid beide heute hier. Beide habt den Wunsch, euch taufen zu lassen. Und darüber freue ich mich sehr. Aber ich freue mich genauso, dass du genauso heute da dieses Zeugnis ablegst. Auch wenn du nicht von ferne kommst, sondern von hier. Das ist genauso für uns ein Wunder und was sehr Besonderes. Freue ich mich auf diesen Gottesdienst und auf euer Zeugnis heute. Aus diesem schönen und gegebenen Anlass werde ich die Predigt zum ersten Johannesbrief wieder kurz unterbrechen. Nächsten Sonntag machen wir da wieder weiter. Da untersuchen wir und lesen die Schrift und lernen, was es bedeutet, die Geister zu prüfen, die Fähigkeit, Unterscheidung der Geister zu haben. Das verschieben wir um einen Sonntag und wollen heute uns auf die Taufe vorbereiten und schauen, was das Wort Gottes dazu sagt. Mittlerweile habe ich das Gefühl, es ist für mich wirklich sehr schwer, einen Bibeltext zu finden, über den ich schon nicht hier über die Taufe gesprochen habe. Es ist wirklich sehr schwer, eigentlich fast unmöglich, aber vielleicht habe ich was übersehen. So, welchen Bibeltext nehme ich, welchen Text wähle ich, um nochmal uns auf die Taufe einzustimmen? Und ich habe jetzt keinen neuen mehr gefunden und habe einfach entschlossen, den zu nehmen, den ich schon vor langer, langer Zeit genommen habe, um hier zu predigen und so in der Hoffnung, die Erinnerung zu wecken, aber die vielleicht da noch nicht da waren oder noch ziemlich jung waren und es noch nicht hören konnten, dass sie es heute mit mir nochmal einen Abschnitt anschauen, einen sehr zentralen, einen sehr wichtigen Abschnitt, der uns die Taufe erklärt, einen sehr bekannten Abschnitt, der steht im Römerbrief. Und die Kundigen der Schrift wissen, das ist Römer Kapitel 6, die Verse 1 bis 14. Und da bitte ich euch, das mit mir aufzuschlagen und diesen Abschnitt zu lesen. Ich möchte heute diesen Abschnitt im Kontext des Römerbriefs euch kurz vorstellen und dann mit einigen Gedanken einführen und uns auf das vorbereiten, was die Geschwister gleich tun werden, dieses Zeugnis ablegen. Um was geht's eigentlich? Was ist die Handlung heute? Lesen wir Römer Kapitel 6, die Verse 1 bis 14. Was sollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit die Gnade zunehme? Auf keinen Fall. Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie werden wir noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft worden, auf seinen Tod getauft worden sind? So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so werden auch wir in der Neuheit des Lebens wandeln. Denn wenn wir verwachsen sind in der Gleichheit seines Todes, so werden wir auch wir mit ihm, mit seiner Auferstehung sein. Da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, ist er ein für allemal für die Sünde gestorben. Was er aber lebt, lebt er Gott. So auch ihr haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. So herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass ihr seinen Begierden gehorcht. Stellt euch nicht euer Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter der Gnade. Ich möchte gern bitten und beten, bevor ich diese Verse auslege. Lasst uns dann noch einmal dazu aufstehen. Jesus Christus, egal wie oft wir dein Wort lesen, es ist immer wieder eine herrliche Wahrheit, das Evangelium auch darin zu entdecken. Und so bitte ich dich, Herr, auch über diese bekannten Verse, wenn wir jetzt darüber nachdenken und uns darauf vorbereiten, auf dieses gewaltige Zeugnis, Herr, dass du, Jesus Christus, durch deinen Geist diese Wahrheit groß in unseren Herzen machst, uns ein tieferes Verständnis deiner selbst gibt, des Evangeliums, was es bedeutet, welche Auswirkungen es auf uns hat. Herr, dass wir das wirklich annehmen, fest werden und im Glauben das Leben und somit dich verherrlichen. Herr, schenke, dass die Predigt zum Segen wird, nicht zum Ärgernis, zur Erbauung, zur Stärkung, zur Vorbereitung. Danke, Jesus, dass ich mit dir rechnen darf. Amen. Liebe Geschwister, eine der tragischsten Aussagen in der Schrift für mich, wenn ich die Bibel lese, vor allem im Alten Testament, ist die Aussage, die immer wieder bei den Propheten auftaucht, dass Gott sagt, zum Beispiel in Hosea 3, 4, Vers 6 ist das, dass er sagt, mein Volk kommt um an Mangel an Erkenntnis. Ich finde, das ist wirklich eine sehr, sehr tragische Aussage. Mein Volk kommt um an Mangel an Erkenntnis. Das ist ein großes Dilemma und das Interessante, dass der Herr nicht sagt, dass Gott nicht sagt, mein Volk kommt um an Mangel an Eifer. Steht nicht da. Steht auch nicht da, mein Volk kommt um an Mangel an Hingabe. Steht auch nicht da. Auch nicht, mein Volk kommt um an Mangel an Werken. Selbst gute Werke. Steht auch nicht da. Steht auch nicht da, an Mangel an Gebeten, an Mangel an sozialen Hilfeleistungen, an Mangel an Hilfestellungen. All das finden wir nicht. Das ist nicht der Grund, warum mein Volk umkommt. Im Gegensatz, Gott sagt sogar, ich will eure Gaben alles nicht. Ich will nicht, dass ihr das tut und das tut und Sonntag für Sonntag kommt oder Sabbat für Sabbat kommt, in den Tempel kommt. Ich will das alles nicht. Euch mangelt an Erkenntnis. Ihr könnt das alles tun, will ich nicht haben. Wenn die richtige Erkenntnis fehlt, wenn das richtige Verständnis fehlt, dann ist es nicht Gott wohlgefällig. Und wirklich diese Ernsthaftigkeit, dass mein Volk umkommt an Mangel an Erkenntnis, das ist etwas, was mich immer wieder erschreckt und auch in der Schrift mir immer begegnet und mich auch dazu ermutigt oder antreibt, immer wieder zu lehren, zu predigen, Seminare zu halten, damit das Volk Gottes nicht einen Mangel an Erkenntnis hat, dass das Volk Gottes weiß, was der Wille Gottes ist. Wir könnten den Römerbrief, aus dem wir gerade diese Verse gelesen haben, über die Taufe und die Bedeutung der Taufe, die Auswirkung der Taufe, den Römerbrief auf folgende Art und Weise zusammenfassen, um was es im Apostel Paulus geht. Wenn ihr mit mir ins 10. Kapitel geht, in dem gleichen Brief, also Römerbrief, 10. Kapitel, lese ich euch die ersten drei Verse aus dem 10. Kapitel. Dort fasst Paulus sein Anliegen oder was ihn antreibt und der Grund, warum er die Dinge hier in diesem Brief auf so wunderbare erklärt, folgendes zusammen. Er schreibt, Brüder, das Wohlgefallen meines Herzens und meines Flehens für sie zu Gott ist, dass sie gerettet werden. Das ist sein Ziel. Menschen sollen Rettung finden. Seine Brüder nach dem Fleisch, in dem Fall Israeliten, sollen gerettet werden. Die Juden sollen genauso gerettet werden, wie die Heiden gerettet werden. Das ist sein Dienst, sein Auftrag, das Evangelium zu verkündigen. Darum geht es. Aber dann schreibt er weiter. Denn ich gebe ihnen Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben. Und da redet er eben über die Brüder im Fleisch, er redet über die Juden. Und er sagt, dass sie Eifer haben, aber nicht mit rechter Erkenntnis. Und das ist das Dilemma. Das, an dem Eifer liegt es nicht. Das Problem ist nicht ihre Hingabe und nicht das, was sie tun. Das Problem, sagt Paulus, es fehlt ihnen an rechter Erkenntnis. An welcher Erkenntnis mangelt es? Wo liegt das Problem? Vers 3, da sie Gottes Gerechtigkeit nicht erkannten und ihre eigene aufzurichten trachteten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Sie haben einfach nicht verstanden, auf welchem Weg Gott Menschen gerecht spricht, auf welchem Weg Gott Menschen das Recht zu sprechen, ihm zu begegnen, gerettet zu werden, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Sie haben es nicht begriffen. Und weil sie das nicht erkannt haben, gehen sie verloren. Mein Volk kommt an Mangel an Erkenntnis. Nicht an Mangel am Eifer. Nicht an Mangel an Eifer für mich, sondern weil sie nicht wissen, wie sie wirklich mir nahen können, wie sie mir dienen können. Und das ist das große Dilemma. Auf die Erkenntnis kommt es drauf an. Und so sehr manche Lehre oder Predigten und lange Predigten für mühselig halten und nicht immer notwendig vielleicht, so ist es absolut notwendig, dass wir ein grundlegendes Verständnis des Evangeliums haben, damit wir nicht umkommen. Es gibt Dimensionen, oder man kann auf zwei Art und Weise können wir das verstehen, was es bedeutet, dass mein Volk umkommt an Mangel an Erkenntnis. Was bedeutet das? Die erste Dimension ist wirklich gravierend und hat große Tragweite. Und das spricht all die, die zwar meinen, Gott dienen zu wollen, aber nicht wirklich wiedergeboren sind. Die nicht wirklich im Glauben sind, die vielleicht religiös sind, aber Christus nicht erkannt haben in dem, was er ist und was er tut, was er getan hat und was das für sie bedeutet. Und weil sie eben die falsche Erkenntnis haben, versuchen sie, all diese Dinge zu tun und am Ende werden sie doch umkommen. Das ist wirklich tragisch. Sie denken, sie dienen Gott, sie denken, sie sind religiös, sie denken, sie sind gläubig, aber das bringt ihnen keine Rettung. Das ist das eine. Das gilt den Ungläubigen, aber es gilt genauso für die Gläubigen. Da geht es aber nicht um das Verlorengehen in dem Umkommen, sondern es gibt Kinder Gottes, die sind zum Glauben an Jesus Christus gekommen, aber sie haben nicht die Tragweite verstanden, was es bedeutet, dass sie mit ihm gestorben und auferstanden sind. Und sie kommen um, weil sie über bestimmte Wahrheiten kein Verständnis haben. In Bezug auf Sünde, in Bezug aufs Gesetz, in Bezug auf Heiligkeit und Leben mit und in Christus. Und sie kommen jeden Tag immer wieder um. Das heißt, sie stolpern, sie fallen. Warum? Weil ihnen eine Erkenntnis fehlt, was es bedeutet, dass sie mit Christus gestorben und dass sie mit Christus auferstanden sind. Und diesen Mangel zu beheben, oder ja, darum schreibt Paulus diesen Brief und unter anderem Kapitel 6. Eine Formulierung, die immer und immer wieder, vielen Dank, dass ihr schon mit umblättert, obwohl ich es nicht gesagt habe, aber jetzt habt ihr es gesehen. Das zeigt, ihr seid aufmerksam. Sehr gut. Eine Formulierung, die immer und immer wieder im Römerbrief auftaucht, neben der Formulierung, die am meisten bekannt ist, das sei ferne, gell? Nach Luther, oder das ist unmöglich, oder eben nach meiner Übersetzung, auf keinen Fall. Das ist ja, was Paulus immer wieder erwähnt. Er zeigt etwas, er zeigt einen Missstand oder ein Unverständnis, eine falsche Schlussfolgerung, und dann sagte Leute, auf keinen Fall, das sei ferner, das ist unmöglich. Das ist etwas, was sich immer und immer wiederholt, auch in unserem Abschnitt, das wir gerade gelesen haben. Aber eine weitere Formulierung, die auch sich durch den ganzen Brief durchzieht und immer wieder auftaucht, und wenn man das sich bewusst macht und das liest, also ich nehme eine Farbe und markiere sie mir überall im gleichen Brief, eine Formulierung, in der Paulus sagt, wisst ihr denn nicht? Oder da wir wissen, oder wenn wir erkannt haben, oder da wir erkannt haben. Also es gibt solche Formulierungen, Kapitel 6, Vers 3, nur als Beispiel in unserem Abschnitt, wenn es um die Taufe geht, und dann sagt er, oder wisst ihr nicht. Das heißt, er sieht einen Mangel, er sieht etwas, was aufgrund der Verkündigung des Evangeliums da verdreht wird und nicht verstanden wird und daraus eine falsche Konsequenz und Anwendung folgt. Und dann sagt er, Leute, wisst ihr denn nicht? Habt es nicht verstanden? Mein Volk kommt an Mangel Erkenntnis. Und sein Anliegen sagt, was müssen wir wissen? Was müssen wir unbedingt erkennen? Was müssen wir unbedingt verstehen, damit wir nicht umkommen? Und ich meine jetzt nicht nur in unsere gefallenen Schöpfung, das heißt im Unglauben, sondern aber auch als Gläubige, dass wir immer wieder stolpern und fallen und in unseren einzelnen Situationen umkommen. So, was braucht es? Und er beginnt und sagt, hey, oder wisst ihr denn nicht? Und dann beginnt er, die Taufe zu erklären und die Bedeutung der Taufe und was sie eigentlich ist, damit wir nicht in der Sünde verharren, damit wir nicht in Sünde weiterleben, sondern wir ein Leben leben, das Gott verherrlicht. Und es beginnt damit, dass er sagt, wisst ihr denn nicht? Habt ihr denn nicht verstanden, was die Taufe bedeutet? Habt ihr nicht verstanden, was diese Taufhandlung deutlich machen soll, was dahinter steht? Also erklärt er und gebraucht er die Taufe, die Jesus geboten hat, dass jeder, der an ihn glaubt, getauft werden soll auf seinen Namen. Das ist etwas, was, es darf kein Kind Gottes geben, das Buße getan hat, an Jesus Christus gläubig geworden hat und das nicht getauft ist. Nach der Schrift ist das etwas, was zusammengehört. Und wir haben uns in den letzten vielen Predigten intensiv mit dieser Wahrheit schon beschäftigt, welche Auswirkungen das hat. Und wer sich taufen lassen soll, warum man sich taufen lassen soll. Hier geht Paulus nicht darauf auf, warum und so. Er sagt, ihr seid getauft. Aber wisst ihr, warum seid ihr getauft seid? Es ist etwas, damit ihr wisst, damit ihr euch eine bestimmte geistliche Wahrheit wirklich erinnert und nicht vergesst, was ihr in Christus Jesus seid. Diese Formulierung, oder wisst ihr nicht, oder wisst ihr nicht, nur als Beispiel im gleichen Kapitel, Vers 6, sagte, da wir erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist. Er beginnt also, wisst ihr nicht, dann zeigt er auch, was wir wissen sollen. Jetzt sagt er, da wir das erkennen, jetzt erkennen wir, was das bedeutet. Und dann zeigt er die Konsequenzen auf. Das Gleiche findet ihr nochmal im Vers 9. Da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt ist, es hat alles was mit Erkenntnis zu tun. Wenn wir das wirklich wissen, wenn wir das wirklich erkannt haben, dann hat das Auswirkungen auf uns und auf unser Leben. Wenn wir es nicht wissen, kommen wir um. Und zuletzt Vers 16, und das ist nur beispielhaft, nur in unserem Kapitel, wie oft das auftaucht, in Vers 16 heißt es, wisst ihr nicht, dass wenn ihr euch, wem ihr euch zur Verfügung stellt, als Sklaven zum Gehorsam und so weiter, wisst ihr nicht, wem dient ihr, wem stellt ihr euch zur Verfügung? Als Werkzeuge der Ungerechtigkeit für die Sünde oder als Werkzeuge der Gerechtigkeit für Gott? Wisst ihr nicht, dass euer Verhalten und eure Auswirkungen hat? Und was ich deutlich machen möchte, ist, das Volk Gottes kommt an Mangel an Erkenntnis. An welche Erkenntnis? An der Erkenntnis, was Gottes Wille für uns, für sein Volk eigentlich ist. Wenn ihr mit mir ganz kurz ins Matthäus-Evangelium geht und Matthäus Kapitel 9 aufschlagt, Matthäus-Evangelium Kapitel 9. Es ist die Begebenheit, in der Jesus Matthäus, der übrigens dieses Evangelium dann schreibt, beruft. Matthäus war ein Zöllner, in den Augen der Juden ein Sünder, ein Unreiner, einer, der mit Rom da Geschäfte treibt und sich verunreinigt sowieso, also kein Gerechter, in ihren Augen unwürdig mit ihm Gemeinschaft zu haben, in ihren Augen unwürdig überhaupt bei ihm einzugehen und bei ihm zu essen, im Haus zu sein. Und er kommt zu ihm, beruft ihn zum Jünger, er ist derjenige, der dann das erste Evangelium schreiben darf, was für eine Gnade, oder? Den, die verworfen haben, gebraucht Jesus, um dann uns das Evangelium zu übermitteln. Und als die Pharisäer das gesehen haben, haben sie gesagt, hat er denn keine Ahnung, bei wem er da ist? Also sie haben gesagt, der hat keine Ahnung, der weiß es nicht. Und sie werfen ihm vor, der versteht nicht, das ist ein Sünder, das ist ein Zöllner. Er kann doch nicht einfach mit ihm Gemeinschaft haben, er kann doch nicht einfach zu ihm hingehen. Und dann zitiert Jesus Hosea wieder, Kapitel 6, Vers 12, nee, Vers 6 ist das. Und schaut mal Vers 13 in unserem Matthäus-Evangelium, Kapitel 9, Vers 13. Wir müssen nicht ins Alte Testament gehen, weil Jesus hier das zitiert und hier heißt es, geht aber hin und lernt. Es ist etwas, was man jetzt wirklich lernen sollte. Also ihr versteht es nicht, also geht hin, macht eure Hausaufgaben. Macht eure Hausaufgaben. Geht hin und lernt, was das ist. Ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer. Denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu suchen, sondern Sünder. In Hosea 6, Vers 6, ich will Erkenntnis, sagt der Prophet. Erkenntnis, Barmherzigkeit, ich will Verständnis. Ich möchte nicht, dass ihr einfach stur irgendwas tut, stur irgendwelche Gebote haltet, aber nicht versteht, warum. Ich will, dass ihr das, oh, der ist Sünder, geh nicht hinein. Versteht ihr nicht, warum ich gekommen bin? Die haben Jesus nicht erkannt, die haben den Willen Gottes nicht verstanden, auf welchem Weg Gott Menschen rettet, auf welchem Weg Gott Menschen die Sünde vergibt, wen er rettet. Und sie haben Christus nicht erkannt, haben ihn verworfen und verwehren, dass Menschen, die Sünder sind, die Hilfe brauchen. Mein Volk kommt um einen Mangel an Erkenntnis. Von welcher Erkenntnis ist die Rede? Und ich nehme euch nochmal in einen anderen Abschnitt, bevor jetzt ich mit euch im Römerbrief weitermache und bitte euch, Kolosserbrief auszuschlagen. Kolosserbrief Kapitel 2, ab Vers 1. Kolosser 2, ab Vers 1. Paulus schreibt hier in diesem Brief, denn ich will, dass ihr wisst, welchen großen Kampf ich habe um euch und um die in die Laodicea und alle, die mein leibliches Angesicht nicht gesehen haben. Also er beschreibt seinen Dienst und er sagt, ich kämpfe für euch. Wirklich, ich kenne euch nicht. Ich weiß nur, ihr seid gläubig, ich weiß um die Gemeinden, er weiß, wie sie gegründet worden sind. Und er sagt, ich kämpfe um euch. Und was ist sein Hauptkampf? Warum macht er das, was er macht? Vers 2. Damit ihre Herzen getröstet werden, vereinigt in Liebe und zu allem Reichtum an Gewissheit. Also sie soll in wirklich Festigkeit im Glauben haben. Und wie passiert das? Des Verständnisses zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes. Das ist Christus, in dem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Wenn Gott sagt, mein Volk kommt um an Mangel an Erkenntnis, an welcher Erkenntnis fehlt es? An dem Willen Gottes. Von welchem Willen Gottes ist die Rede? Was müssen sie erkennen? Was müssen sie verstehen? Wen müssen sie erkennen? Jesus Christus. Warum er in diese Welt gekommen ist? Für wen er in diese Welt gekommen ist? Was sein Erlösungswerk vollbracht hat? Welche Auswirkungen hat das für denen, die an ihn glauben und ihm folgen? Und das ist das. Und diese ganze Erkenntnis, das ganze Verständnis ist in dieser Person, in Christus. Verstehen wir Christus nicht, kommen wir um. Begreifen wir nicht, was er getan hat, kommen wir um. Begreifen wir nicht die Auswirkungen auf unser Leben, werden wir in unserem Leben scheitern und sind ausgeliefert jeder Neigung, jeder Sünde, jede Begierde in uns. Mein Volk kommt und Mangel an Erkenntnis. Und darum ist es so wichtig, dass wir solche Briefe wie den Römerbrief haben, die uns damit hineinnehmen, was ist die Erkenntnis Christi, um was geht es, was ist der Inhalt unseres Glaubens, was ist Christusgemäß, was müssen wir wissen? Also es ist mündig sein, was müssen wir unbedingt wissen, was muss jedes Kind Gottes wissen? Im Wesentlichen sind das drei Dinge, die Paulus im Römerbrief zeigt, aber ich nehme euch da kurz mit hinein, um wirklich in den großen Schritten durch den Römerbrief und dann kommen wir dann endlich zu dieser Stelle und gucken uns das an. Aber da wir wirklich diese Verse schon mittlerweile gut kennen, dachte ich, ich stelle sie erst mal in den Kontext von diesem Brief. Alle kundigen und fleißigen Bibelleser, und der Römerbrief ist ja wirklich wahrlich nicht unbekannt, wissen, dass in den ersten drei Kapiteln in diesem Brief Paulus einen Pauschalumschlag macht und aufzeigt, dass wirklich jeder Mensch vor Gottes Gerechtigkeit, also Gottes Gerechtigkeit nicht hat, dass ein Sünder durch und durch ist. Und das ist sein Anliegen in den ersten drei Kapiteln. Er sagt, es ist keine Rolle, ob du ein absoluter unmoralischer Mensch bist und in vollen Sünde lebst, in der Verstocktheit des Herzens und dich einmal merkst, dass du Sünder bist. Spielt keine Rolle. Ob du ein Moralist bist und Dinge und ethisch, moralisch wichtige Maßstäbe hast, spielt auch keine Rolle. Ja, sogar ob du religiös bist, spielt es keine Rolle. Das macht in den ersten drei Kapiteln und zeigt diese Gruppen auf und sagt, alle am Mangel der Herrlichkeit Gottes. Da ist keiner, der gerecht ist, da ist keiner, der Gutes tut. Wirklich, spielt keine Rolle. Selbst der religiöseste und der eifrigste muss begreifen, dass er genauso schuldig wie der verdorbenste und der verfinsterste in Weltmensch. Jeder steht vor Gott auf dem gleichen Stand. Spielt keine Rolle, was er tut, ob er es tut, wie viel er es tut. Er ist ein Sünder durch und durch. Das sind die ersten drei Kapitel. Und dann kommt Paulus schon am Ende des dritten Kapitels zu diesem Höhepunkt im Römerbrief, ab Vers 21, und sagt, dass der Mensch nicht aufgrund von seinen Werken, des Werken des Gesetzes, von Gott gerecht gesprochen wird, sondern allein aus Glauben an Jesus Christus. Und damit ist eigentlich die Hauptbotschaft im Römerbrief schon gesagt. Ab dann ist alles nur noch Beleg, Argumentation, Erklärung. Wirklich, drei Kapitel. Ihr seid Sünder, am Ende des dritten Kapitels. Wenn ihr an Jesus Christus glaubt, seid ihr gerecht und gerecht gesprochen. Und jeder, der daran glaubt, ist gerecht. Das ist jetzt das Evangelium und letztendlich die gute Nachricht. Um das zu beweisen, weil er weiß, die Kritiker sagen sofort, wie aus Glauben, bringt er ein Beispiel, sein Lieblingsbeispiel, wer weiß das? Abraham. Bringt er Abraham und sagt, schaut mal, bei Abraham war es auch so, es war wirklich nur aus Glauben. Okay. Und nachdem er dieses Beispiel gebracht hat aus dem Alten Testament und aufgezeigt hat, dass es war wirklich Gottes Plan, immer nur aus Glauben Menschen zu rechtfertigen, geht er nochmal einen Schritt zurück und sagt, lass uns nochmal komplett an den Anfang gehen und geht zu Adam. Und sagt, warum kann es nur aus Glauben sein? Und er erklärt, weil seit Adam jeder Mensch ein Sünder ist. Durch den Fall, den Sündenfall in Adam, ist die ganze Menschheit unter der Sünde verkauft und versklavt. So argumentiert er das. Und dann zeigt er auf, dass Gottes Plan ist, aber diesen Menschen in Christus Jesus aus dieser Sünde herauszuholen und ihn zu befreien. Aber es geht nur dann, wenn der Mensch erkennt, dass er ein Sünder ist. Also gibt Gott ein Werkzeug, damit der Mensch erkennt, dass er ein Sünder ist. Egal, ob ein unmoralischer oder ein religiöser, spielt keine Rolle. Jeder muss das erkennen. Und was ist das Werkzeug Gottes? Er gibt ein Gesetz. Und Paulus schließt mit dieser herrlichen Aussage, schaut mir jetzt mal Kapitel 5, Vers 20, was er da sagt. Das Gesetz aber kam daneben hinzu, damit die Übertretung zunehme. Wo aber die Sünde zugenommen hat, ist die Gnade überreich geworden, damit wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrscht in der Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus, unserem Herrn. Er sagt, Gott hat ein Instrument gegeben, damit der Mensch seine Verdorbenheit wirklich erkennt. Er hat das Gesetz ihm gegeben. Und das Gesetz bewirkte wirklich viel Sünde in ihm. Warum? Damit wir die Gnade wirklich begreifen. Schaut mal, wenn wir uns einer Sünde bewusst sind, keine Ahnung, oh, ich habe gelogen, habe meine Eltern, meinen Partner, was weiß ich, und wir sind dieser Sünde bewusst. Und wir kriegen die Nachricht, das ist dir vergeben. Wir sind dankbar. Die Tragweite ist aber jetzt nicht so gewaltig. Aber wir sind dankbar für die Gnade der Vergebung. Aber wenn wir mitbekommen, wir haben nicht nur gelogen, sondern gestohlen und gemordet und was weiß ich nicht alles, wir sind durch und durch verdorben und all das ist uns auch vergeben. Versteht ihr, wie groß die Dankbarkeit für die Gnade ist? Oder wir begreifen, wie groß die Gnade eigentlich ist und das macht das Gesetz. Es gibt nicht nur ein Gebot, es gibt viele Gebote und die sind dazu da, damit wir merken, was für eine Gnade hat Gott uns gegenüber, dass wir das haben. Nachdem Paulus also das gezeigt hat, kommt er und zeigt, welche Gnade du und ich erlebt haben. Was hat Gott in Christus Jesus vollbracht? Und er zeigt, dass er die wesentlichen drei Grundprobleme unseres Lebens gelöst hat. Drei Probleme. Auf die drei Probleme runter reduziert. Was ist das erste Problem? Die Macht der Sünde. Jeder Mensch, der in diese Welt hineingeboren ist, ist unter der Herrschaft der Sünde. Er ist versklavt. Er sündigt nicht nur, das sind Taten. Er ist unter einer Herrschaft, unter einer Gesetzmäßigkeit. Ob er will oder nicht, er muss sündigen. Er ist nämlich unter die Sünde verkauft. Es gibt Tage, da kann er sich anstrengen, sich zusammenreißen, gute Vorsätze machen, meistens am Anfang des Jahres. Und das hält dann eine kleine Weile, je nach Disziplin und nach Anspruch, wird das etwas besser oder schlechter laufen. Aber irgendwann mal, und ihr gebt mir wahrscheinlich alle Zeugnis, knickt man ein. Da muss nur ein schlechter Tag kommen, die Gefühle und die Hormone spielen verrückt, schlechtes Wetter, keine Ahnung, was all die Gründe für all das ist. Und auf einmal ist man nicht mehr in der Lage, diese guten Vorsätze zu halten und man bricht es. Obwohl man es will, kriegt man es nicht hin. Das Gute, was ich tun will, das kriege ich nicht hin. Nein, permanent das Schlechte mache ich. Warum? Es geht nicht um die Taten, es geht, dass du unter einer Gesetzmäßigkeit lebst. Wie zum Beispiel unter der Schwerkraft. Ich würde sie so gern überwinden. Und es gibt so Momente, dann denke ich, ich kriege es hin und dann komme ich sehr schnell auf den Boden der Tatsachen. Und ich merke, nein, es gibt Schwerkraft und ich bin schwer. So, ich kann nicht springen wie eine Feder, auch wenn ich es gerne hätte. Funktioniert nicht. Das ist die Gesetzmäßigkeit und ich muss das erkennen, ich muss verstehen. Ein Mensch, der nicht in Christus Jesus ist, ist verkauft unter die Herrschaft der Sünde. Und ob er will oder nicht, er muss sündigen. Das Evangelium ist aber, dass Jesus Christus uns von dieser Herrschaft befreit hat. Und wisst ihr was? Das wissen nicht alle Kinder Gottes. Sie denken immer noch, sie sind unter dieser Herrschaft und sie müssen es tun. Mein Volk kommt an Mangel an Erkenntnis. An welcher Erkenntnis? Wisst ihr denn nicht, dass ihr mit Christus der Macht der Sünde gestorben seid? Ja, wann war das? Paulus erklärt das. Und die Taufe ist ein Werkzeug Gottes für dich und für mich, dass du diese Wahrheit nicht vergisst. Ein für allemal nicht vergisst, dass du der Macht der Sünde gestorben bist. Und das, um das zu illustrieren, gebraucht er die Taufe, damit du das begreifst. Und das gucken wir uns gleich sofort an. Aber der Römerbrief geht ja noch ein bisschen weiter. Lass mich das noch schnell kurz zu Ende sagen, um was es dann geht. Das Problem ist aber, dass diese Macht der Sünde ja nur dann wirksam ist und nur dann wirksam sein kann, wenn es ein Gebot gibt. Wo es kein Gesetz gibt, gibt es keine Übertretung. Das heißt, kein Bewusstsein, dass ich Sünder bin. Also, wenn wir weiterhin unter der Sünde bleiben, wenn wir weiterhin unter dem Gesetz bleiben, so wird die Sünde permanent in uns immer weiter erregt. Also müssen wir etwas weiteres wissen. Das zweite Problem und dein und mein Problem ist der Maßstab, der hohe Maßstab des Gesetzes, dass du und ich nicht in der Lage sind zu erfüllen, so sehr wir uns auch anstrengen. Also sind wir mit Christus nicht nur der Macht der Sünde gestorben, sondern wir sind mit Christus auch dem Gesetz gestorben. Das zweite Problem wurde gelöst. Wie gut ist das? Aber das dritte Problem muss auch noch gelöst werden, das hat Christus auch gelöst. Wo haben wir immer noch ein Problem, obwohl wir mit Christus gestorben sind, obwohl wir befreit worden sind von der Herrschaft der Sünde und von der Herrschaft des Gesetzes, wir leben hier noch in dieser Welt im Fleisch, in dem sündigen, gefallenen Fleisch. Und wir haben, ob wir wollen oder nicht, wir haben Neigungen. Das gehört zu dieser Schöpfung, das gehört zu der gefallenen Natur. Das ist nicht gestorben, das wird passieren, wenn Jesus kommt und wir einen neuen Leib bekommen, dann hört dieser Kampf auf. Aber wie löst Jesus dieses Problem? Wir sind mit ihm nicht nur gestorben, wir sind auch mit ihm auferweckt worden. Wie ist das passiert? Durch die Gabe seines Geistes. Das heißt, er hat uns lebendig gemacht, er hat uns wiedergeboren, er gab uns seinen Geist, damit wir das Fleisch überwinden können. Diese drei Grundprobleme hat Jesus Christus für dich und für mich gelöst. Die Macht der Sünde, die Herrschaft des Gesetzes und die Schwachheit des Fleisches wurde in ihm überwunden. Wie kommt man an dieses Geschenk? Wie kommt man an dieses Gnadengeschenk? Und die Schrift sagt, es gibt ein Geheimnis, das offenbart worden ist. Eigentlich zwei Wörtchen, die dafür verantwortlich sind und die heißen in ihm. Wer in Christus Jesus ist, hat Anteil an diesem Gnadengeschenk. Er hat Anteil an seinem Tod und hat Anteil an seiner Auferstehung. Und jetzt kehren wir zurück zu Kapitel 6. Darum schreibt Paulus hier ab 6, Vers 1 und sagt, was sollen wir nun sagen? Sollen wir denn in der Sünde verharren, damit die Gnade zunehme? Auf keinen Fall. Wenn er vorhin gesagt hat, liebe Leute, das Gesetz zeigt uns nur die Sünde, es hindert uns nicht von der Sünde. Es zeigt uns nur auf und das ist gut so, weil dann merken wir, wie sündig wir sind. Warum? Dann merken wir, wie groß die Gnade sind. Dann kommt ein logischer Mensch, ein Welt- und Vernunftmensch und sagt, was ist das für eine komische Lehre? Ja, ist ja voll gut. Also die Gnade soll groß gemacht werden. Bin der Kandidat Nummer 1 dafür. Also, wenn die Gnade durch viel Sünde noch größer wird, dann will ich ihr helfen. Also sündige ich, so viel ich nur kann, weil dann wird ja die Gnade umso mehr, umso größer. Ist doch gut, oder? Also verherrlicht Sünde Gott, weil die Gnade größer wird. Das ist der menschliche Rückschluss auf eine biblische Wahrheit. Mein Volk kommt um an Mangel an Erkenntnis. Warum? Weil sie nicht verstehen, dass das ein falscher Rückschluss ist. Und Paulus sagt, wisst ihr denn nicht, Vers 3, oder wisst ihr nicht, dass so viele auf Jesus Christus getauft worden sind, auf seinen Tod getauft worden sind? Er sagt, erinnerst du dich, was bei der Taufe geschah? Erinnerst du, was bei der Taufe für ein Zeugnis abgelegt hast? Erinnerst du, auf was die Taufe hinweist? Du bist doch auf Christus getauft worden. Was bedeutet das? Nicht im Namen, sondern auf Christus. Auf die Zugehörigkeit. Du gehörst jetzt ihm. Du bist jetzt eins mit ihm. Du bist in ihm. Er in dir. Ihr seid eins. Aber wenn Christus gestorben ist, für was ist er gestorben? Für die Sünde. Und wenn Christus auferstanden ist, für was ist er auferstanden? Um für Gott zu leben. Und du in ihm bist, wie willst du denn weiter unter dieser Herrschaft bleiben? Er hat durch den Tod dich befreit von dieser Herrschaft. Du bist mit ihm. Jesus ist gestorben der Sünde, aller Sünde. Und nicht der Sündentaten, sondern der Macht der Sünde, einer Gesetzmäßigkeit. Und von daher sagt er, okay, das ist eure Logik. aber die ist falsch. Ihr kommt um, weil ihr nicht versteht, dass ihr, wenn ihr in Christus seid, ihr nicht mehr unter dieser Herrschaft seid. Da gab es einen Herrschaftswechsel. Da gab es ein geistlich gesehen ein Dokument, das verspricht, du gehörst da nicht mehr hin. Das ist jetzt nicht mehr dein Boden, deine Heimat, dein Leben, das ist nicht mehr deins. Du lebst nicht mehr in diesem Herrschaftsbereich und musst es tun, du lebst in einem neuen Herrschaftsbereich. Nicht mehr in dem Bereich der Finsternis, der Sünde, des Teufels, der wirkt in den Kindern des Zorns, Macht der Luft, sondern du bist in dem Bereich des Christus, seines Geistes. So, wenn wir nicht wissen, wo wir sind, wissen wir nicht, für wen wir uns entscheiden, wem wir uns hingeben zur Verfügung. Wisst ihr, was die Menschen so sehr lieben, den freien Willen? Immer wieder, freier Wille, freier Wille, freier Wille. Das Schöne ist, du wurdest befreit, einen freien Willen zu haben, damit du entscheiden kannst, für wen du lebst. In Christus wurdest du frei gemacht, damit du dich entscheiden kannst, jeden Tag aufs Neue. Stelle ich mich unter diese Herrschaft oder stelle ich mich unter diese Herrschaft? Und Paulus sagt, Volk Gottes, Kinder Gottes, wisst ihr denn nicht, ihr seid dieser Herrschaft befreit, ihr müsst ihr nicht mehr gehorchen. Vers 4. So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod. Das ist das Erste, wenn wir eine Taufe feiern, was wir bezeugen, was wir als Zeugnis ablegen. Ich bin mit Christus gestorben. Das heißt, es ist ein Begräbnis. Es ist ein Begräbnis. Wir dürfen schon unsere Beerdigung durchspielen. Ja, schon krass, gell? Aber ich sehe momentan niemand trauern und weinen. Das ist auch gut so, weil wir wissen, es ist notwendig, es ist gut. Wenn ich mal, und das mache ich nicht so oft, weil mein lieber Bruder mir da aushilft, oder eigentlich den Dienst hat und nicht aushilft, sondern den Dienst tut, wenn ich mal bei Beerdigung predigen darf, dann ist eins, was mir auf dem Herzen liegt, den Geschwistern, die Gläubigen, ihre gläubigen Verwandten beerdigen, zu sagen, dass der Tod etwas für sie Nützliches ist, wenn der Tod zum Gewinn ist. Paulus sagt, Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Wann wird das Sterben zum Gewinn? Das ist es. Wenn du in Christus stirbst, dann bist du befreit von allem, von Sünde, vom Gesetz, vom Fleisch. In Christus. Dann wird es zum Gewinn. Wenn du nicht in Christus stirbst, ist kein Gewinn, sondern wirklich Verlust für dich. Die erste Bedeutung, die wichtige Bedeutung aus diesem Text der Taufe ist, ich bin mit Christus begraben. Das ist jetzt mein Begräbnis. Das ist euer, heute haben wir drei Beerdigungen zu feiern. Es ist euer Begräbnis. Aber jetzt schaut mal, da heißt weiter, damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, das heißt, es hat Gott gemacht, so werden auch wir in der Neuheit des Lebens wandeln. Heute ist nicht nur ein Fest der Beerdigung, sondern ein Tag der Auferstehung. Ihr bezeugt, dass nicht nur mit ihm gestorben seid, dass ihr jetzt ein neues Leben empfangen habt. Und zwar das gleiche Leben, das in Christus Jesus ist. Der gleiche Geist, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, hat in euch Wohnung genommen. Die gleiche Kraft, die vermag, Sünde zu überwinden, hat in euch Wohnung genommen. Mein Volk kommt um an Mangel an Erkenntnis. Warum? Weil sie diese Wahrheit nicht weiß oder vergisst oder nicht, keine Ahnung warum. Ihnen fehlt die Erkenntnis, dass sie die Quelle der Kraft, der Überwindung in sich haben. Darum betet Paulus im Epheserbrief, Gott schenke, dass sie begreifen, was in und wer in ihnen ist. Die Größe der Kraft in ihnen. Der gleiche Geist der Auferstehung hat in uns Wohnung genommen und wir sind lebendig geworden. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Neue Schöpfung geworden. Ab dem Moment neue Schöpfung. Wir wissen, dass das Einzige, was noch vollbracht werden, ist die Verwandlung des Leibes. Darauf warten wir noch. Aber alles andere ist schon geschehen. Also schreibt Paulus, so werden wir in der Neuheit des Lebens wandeln. Vers 5. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, der gleiche Tod. Liebe Geschwister, als Jesus am Kreuz starb, für welche Sünden starb er? Für deine und meine. Für welche? Für alle. Aber nicht nur für alle meine, sondern die Schuld der ganzen Welt, sagte ich. Also gibt es eine Sünde, die nicht vergeben ist? So, in Christus sind wir getauft worden in den Tod, in die Gleichheit seines Todes. Das heißt, es ist wirklich das Gleiche. Wir sind, es gibt keine Schuld, die uns mehr zugerechnet werden kann. Denn Jesus hat in seinem Tod für die Schuld bezahlt. Wenn wir in ihm sind, dann ist unsere Schuld auch bezahlt. Gute Nachricht, oder? Eine wunderbare Nachricht. Das ist das Evangelium. Und dann sagt er, so werden wir es auch mit seiner Auferstehung sein. Das heißt, in der gleichen Art und Weise, das, was uns durch seinen Tod zugerechnet wird, wird uns auch in seiner Auferstehung zugerechnet. Da wir dies erkennen, jetzt, haben wir das verstanden? Verstehen wir das, was das bedeutet? Und jetzt sagt er, wenn wir das verstehen, welche Auswirkungen hat das für dich und für mich? Und es hat Auswirkungen, ich lese sie euch vor. Da wir das erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Wir müssen der Sünde nicht mehr dienen. Jetzt verstehen wir. Ich habe die Freiheit, ich habe den Willen, der frei nun endlich ist. Ich habe die Entscheidung und die treffe ich jeden Tag aufs Neue. Und ich darf und ich kann sagen, Sünde, du hast keine Herrschaft über mich. Nun, das muss ich jeden Tag aufs Neue und nicht nur jeden Tag, sondern immer wieder aufs Neue tun. Aber das ist etwas, was wir tun können jetzt, was wir vorher nicht in der Lage sind. Das können wir. Ob ihr das wollt, steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber hier geht es darum, wir müssen erkennen, dass wir es können. Wir müssen es verstehen, dass Jesus etwas geschaffen hat. Es gibt eine Möglichkeit, die Sünde zu überwinden. Wir sind nicht einfach ihr ausgeliefert. Vers 7. Denn wer gestorben ist, und das ist so gewaltig, ist freigesprochen von der Sünde. Wenn du also erkennst, dass du in Jesus Christus bist, mit ihm gestorben und mit ihm auferstanden bist, was ist die logische Konsequenz? Du bist freigesprochen von der Sünde. Das ist die Gewissheit. Paulus sagt, dafür kämpfe ich. Ich möchte, dass ihr wisst, wer in Christus ist, ist freigesprochen von der Sünde. Und das ein für alle Mal, um das zu erklären, macht es so, Vers 8, wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir mit ihm leben werden. Das glauben wir. Das bedeutet Glauben. Wenn du es nicht glaubst, wirst du nicht danach nicht leben. Aber wie sollen wir glauben, wenn wir es nicht erkennen? Wie sollen sie erkennen, wenn man es nicht predigt? Also muss man es lehren, muss man es erklären, damit wir diese Dinge glauben. Vers 9, da wir wissen, okay, was wissen wir noch? Was wissen wir jetzt noch? Da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt nicht mehr stirbt, der Tod herrscht nicht mehr über ihn, denn was er gestorben ist, ist er ein für allemal der Sünde gestorben. Was er aber lebt, lebt er Gott. Das Zeugnis heute für jeden Täufling, einmal im Leben macht er das, in diesem Leben, er geht hinein und bezeugt, ich bin mit Christus gestorben. So sind alle meine Sünden mit ihm begraben worden und ich bin mit ihm auferstanden, ein für alle Mal. Es braucht es nicht mehr. Das ist einmal geschehen. Und jetzt lebe ich nicht mehr für die Sünde, jetzt lebe ich für Gott. Er steht auf in der Symbolik eines neuen Menschen. Wenn es ginge, wenn es möglich wäre, dass der Täufling reingehen würde in schwarzen Klamotten, werde ich das gut finden, und im Wasser sich schnell umziehen würde, in weiße Klamotten, und dann in, also vielleicht gibt es so eine Erfindung, da verändert sich das im warmen Wasser, es gibt ja so Tassen, das, ne? Wenn es sowas gäbe, das ist mega für uns, das wäre ein gutes Beispiel, und das Alte stirbt, Schmutz bleibt, und der Neue steht auf, rein und weiß. Das wäre eigentlich die schöne Symbolik. Weil wir aber schon wissen, dass das geschehen ist, kommt ihr schon weiß rein. Weil nicht das euch sauber macht, sondern der Glaube. Und da seid ihr schon rein. Deswegen dürft ihr schon weiß rein. Ja. Also, wir wissen, wir leben jetzt für Gott. Vers 11. So auch ihr. Das spricht uns das Wort Gottes zu. Schaut mal. Haltet euch der Sünde für tot. Gott aber lebend in Christus Jesus. Was ist deine und meine Aufgabe in diesem Ganzen? Zu sterben? Aufzuerstehen, die Sünde zu überwinden, für Sünde abzuarbeiten, nichts davon. Das ist etwas, was in Jesus Christus wir sind und haben. Was ist deine und meine Aufgabe? Jeden Tag aufs Neue. Haltet euch dafür. Das ist das, woran wir so scheitern. Und ich sage es nochmal, wenn ich aber das nicht weiß, wie soll ich mich daran halten? Und das ist, was ich euch ans Herz legen möchte, euch drei heute. Haltet euch dafür. Auch wenn jemand kommt und sagt, das ist nicht wahr, spielt keine Rolle. Haltet euch dafür. Rechnet damit, ist der Begriff im Griechischen, der dahinter steht. Das heißt, so wie 1 plus 1 2 ist, ja, so, das ist Fakt, so ist es, wenn ihr mit Christus gestorben, auferstanden seid, seid ihr der Macht der Sünde gestorben, ein für alle Mal und lebt jetzt für Gott. Rechnet damit, rechnet, dass das so ist, rechnet, dass es passiert. Rechnet damit, nicht vermutet, nicht, oh, vielleicht, nein. Ich rechne damit, dass es so ist. Warum? Es steht da. Warum? Es wurde verheißen. Das ist die gute Nachricht. Und dann sagt er, und ich lese zu Ende, und dann komme ich schon zum Schluss, Vers 12, so herrsche nun nicht mehr die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass er seinen Begierden gehorche. Stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung, als Werkzeuge der Ungerechtigkeit. Trifft eine Entscheidung. Wem gibst du dich hin? Wenn jemand sagt, wenn ein Herrscher kommt, die Sünde, und sagt, hey, tu das, und ein anderer Herrscher kommt, der Geist Gottes, und sagt, tu das, auf wen willst du hören? Wem stellst du dich zur Verfügung? Wenn beide dich rufen, zu wem gehst du hin? Ich liebe dieses Beispiel, habe ich schon ein, zwei Mal verwendet, dass wenn das bestimmt, zum Beispiel Hunde, die Stimme ihres Herrn sehr gut kennen und nehmen wir mal an, dieser Hund würde verkauft werden und Besitzer wechseln. Und wenn dieser Hund die Stimme des neuen Herrn nicht gut kennenlernt und weiß, das ist jetzt mein Besitzer, wird er immer zurücklaufen zu dem Alten. Das wäre ein anstrengender Kampf für meine. Zack, wieder weg. Hallo, du gehörst aber mir. Preis bezahlt. Und so verhält sich das. Wenn ich nicht weiß und die Stimme meines Herrn nicht kenne, ich werde immer wieder zu meinem alten Herrn zurücklaufen, obwohl ich da nicht hin muss. Das Pfeifen sitzt so drin, der Ton hat sich schon so manifestiert, dass ich damit automatisch, das ist, wie nennt man das, wenn man einen Hund so trainiert? Konditioniert, ganz genau. Es steckt so in uns drin. Wir müssen lernen, nicht mehr dieser Stimme zu hören, weil wir wissen, und damit beginnt es, ich gehöre ihm nicht. Und dann machen wir uns auf den Weg und lassen unser Denken verändern, dass wir die Stimme unseres Herrn besser und besser kennenlernen. Und dann Vers 14, denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Das ist die Quelle der Kraft, darum geht es. Was ist deine Antriebskraft? Warum wird das funktionieren? Warum? Woher kommt es? Aus der Gnade. Was das bedeutet, nicht aus dem Gesetz, da sind die Ersten schon erschrocken. Das macht er dann in den nächsten Versen, Kapitel 7. Wir sind auch dem Gesetz gestorben. Wir sind nicht mehr darunter. Aber das ist nicht heute das Thema. So, wir feiern gleich dieses gewaltige Zeugnis und ihr dürft das gleich ablegen. Und bevor ihr es tut, möchte ich wirklich euch daran nochmal erinnern, damit ihr wisst, was gerade geschieht. Warum? Es werden Tage kommen, da wird der alte Herr wieder brüllen und euch wieder locken. Aber ihr bekommt heute einen Tag. Ihr bekommt wirklich einen Tag, der gehört jetzt euch, wieder Geburtstag. Ich empfehle euch, das in deinen Kalender reinzuschreiben. Und das ist jetzt der Tag. Spielt keine Rolle, wann, vor, wie, aber das ist jetzt ein Tag. Und ihr könnt euch darauf berufen und sagen, ich habe es bezeugt, es ist wahr, ich glaube. Und alle haben es gesehen. Ich habe es sogar gespürt, es war kalt. Ich bin gestorben, es ist wirklich sehr warm, keine Angst. Und ich bin auferstanden. Ja. Manche Taufen musste ich wirklich sterben, die waren sehr kalt. Oder der untere Teil ist abgestorben. Ja, so, der war wirklich tot. Aber ihr habt das Vorrecht, in einem schönen Becken dieses Zeugnis abzulegen. Ich freue mich darauf. Ich freue mich darauf. Und gebe euch diese Verse mit. Merkt sie euch, lest sie immer wieder. Erinnert euch daran, was ihr in Christus Jesus seid und was ihr in ihm bekommen habt. Ja. Amen.